Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir dir eine spannende Aktie vorstellen und auch für dich analysieren. Und zwar haben wir uns dafür heute einmal die Linde PLC rausgesucht. Und wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich den Simon. Vielleicht kennen den auch schon ein paar Leute von dem Blog Dividendeneule. Den hatten wir ja auch schon im Interview. Da könnt ihr euch ganz gerne nochmal die Folge 88 anhören. Aber ich würde sagen, Simon, stell dich einmal ganz kurz den Zuhörern vor, damit hier keine Verwirrung herrscht.
Ja, servus, Yannick, ich bin Simon, 22 Jahre alt aus Hannover und betreibe den Instagram-Account Dividendeneule und will mir langfristig halt ein Dividendeneinkommen von 60.000 Euro netto aufbauen, so über die nächsten 10 bis 20 Jahre. Genau, und arbeite aktuell als Verkaufsleiter im E-Commerce. Das kurz zu mir.
Genau, und wir werden es heute quasi so machen. Wir haben uns die Analyse zweigeteilt. Der Simon wird heute durch seine Erfahrungen in der Bilanzanalyse hier uns die Linde-Aktie analysieren von finanzieller Sicht her. Und ich habe mir das Geschäftsmodell ein bisschen genauer angeschaut, was hier die Linde AG genau macht, damit du auch eine Vorstellung hast, was dich hier dann erwartet, wenn du diese Aktie kaufst oder wenn du dich damit genauer beschäftigst. Genau, also wir werden einmal jetzt zuerst mal auf das Geschäftsmodell eingehen, werden dir ein bisschen einmal ganz kurz die Aktie vorstellen. Dann werden wir auch so ein bisschen auf geschichtliche Sachen eingehen, wie ist überhaupt diese Linde PLC entstanden. Das sind ja mehrere Fusionen geschehen in der Vergangenheit und das ist eigentlich ganz spannend. Das schauen wir uns auch mal noch an, um halt auch dann für die spätere Finanzanalyse da auch Schlüsse ziehen zu können, warum jetzt manche Zahlen genau so sind, wie sie sind. Und ich würde sagen, ich fange auch direkt mal an mit einer kurzen Vorstellung von der Linde PLC. Und zwar ist die Linde PLC ansässig in Dublin, also in Irland, und steht aktuell bei 202 Euro im Kurs und verfügt über eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Euro. Genau, ich würde sagen, ich stelle ganz kurz einmal vor, was Linde überhaupt macht. Linde ist ein Gasunternehmen und sie stellen Industriegase her, aber sie sind auch noch in weiteren Segmenten tätig, wie beispielsweise in dem Anlagenbau oder der Gesundheitsdienstleistung. Da sind sie auch noch vertreten. Und die Gase von Linde werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, was das Portfolio von Linde ja extrem gut diversifiziert erscheinen lässt. Darauf werden wir auch später nochmal genauer eingehen. Und das Unternehmen Linde beschäftigt aktuell über 80.000 Mitarbeiter weltweit in über 100 Ländern. Und ja, des Weiteren investiert Linde auch seit neuestem in neue Geschäftszweige. Und zwar haben sie in 2019 durch den Einstieg in IT Empower den Grundstein für den grünen Wasserstoff gelegt, den sie jetzt auch, ja, sie wollen auch das Thema Wasserstoff in ihrem Portfolio immer weiter ausbauen und auch darin investieren. Und auch in den nächsten Jahren sind laut dem CEO weitere Investitionen im Bereich Wasserstoff geplant. Genau noch, ich will noch kurz ein paar Eckdaten nennen zur Aktie. Also die Linde Aktionärstruktur werde ich jetzt nicht vorstellen. Die kann man auf dem Blog finanzenparkett.de oder bei Simon auch nochmal genau nachschauen. Wir haben euch die beiden Artikel auch in den Shownotes verlinkt. Also schaut auch ganz gerne mal vorbei bei finanzenparkett.de und bei der dividendeneule.de. Da haben wir den Artikel jeweils hochgeladen. Also schaut auch ganz gerne mal vorbei. Da haben wir auch die Linde Aktionärstruktur genau aufgeschlüsselt, weil die ist teilweise ein bisschen verschwommen auf manchen Finanzseiten. Da stimmen auch die Daten teilweise nicht mehr. Aber wir haben hier die ganz aktuellen Daten aus 2020 rausgezogen. Da möchte ich auch kurz auf die Dividendenentwicklung eingehen. Das ist ja vor allem für dich, Simon, weil du ja auch ein Dividendeninvestor bist und auch natürlich für mich, der die Dividendenstrategie verfolgt. Sehr interessant, wie sich die Dividende entwickelt. Wir wollen ja nicht nur die Dividende abkassieren, dass sie immer gleich bleibt, sondern wir wollen auch eine Dividendensteigerung drin haben. Und die ist auf der Vierjahressicht bei Linde auf jeden Fall gegeben. Und zwar liegt die bei ungefähr 10% per annum. Habe ich jetzt hier berechnet, auch aufgrund der Fusion hat sich da einiges geändert, aber hier Linde hat trotzdem es geschafft, die Dividende weiter zu steigern. Jetzt nochmal ein paar Fakten zu Linde, da habe ich mir genau drei Stück rausgesucht. Und zwar investiert Linde ein Drittel seiner Forschungs- und Entwicklungskosten in die Nachhaltigkeit des Unternehmens. Also Linde steht auch für wirkliche Nachhaltigkeit und sie wollen auch auf jeden Fall auch die Umwelt schützen und die Mitarbeiter. Dafür stehen sie auf jeden Fall und das ist auch ganz groß in dem Investorbericht nochmal beschrieben worden. Und jedes Jahr investiert Linde über 1 Milliarde Dollar in nachhaltige Projekte, zur Reduzierung von den eigenen Unternehmensemissionen. Also auch sehr interessant, dass Linde hier wirklich den brutalen Fokus auf die Nachhaltigkeit legt. Und Linde baut mittlerweile auch die erste Wasserstofftankstelle für Personenzüge. Wusste ich gar nicht, dass jetzt auch schon Züge mit Wasserstoff fahren können. Ich dachte immer, dass es bis jetzt nur Autos gibt, die hier mit Wasserstoff fahren. Flugzeuge gibt es ja, glaube ich, noch nicht, die bis jetzt mit Wasserstoff betrieben werden. Ich weiß nicht, Simon, korrigiert mich, aber ich glaube, bis
Nee,
jetzt gibt es kein
also
Flugzeug, oder?
wäre mir nicht bekannt, zumindest keins, was wirklich richtig fliegt. Aber was die Züge anbelangt, kenne ich hier sogar eins. Ich komme aus Niedersachsen und hier fährt zwischen Hannover und Wolfsburg fährt auch ein Wasserstoffzug. Tatsächlich war, glaube ich, mit einer der ersten von Nel Asa, glaube ich sogar, der eingesetzt
Ah.
wurde. Pilotprojekt, was hier finanziert wurde. Und ja.
Sehr interessant, das wusste ich auf jeden Fall nicht, aber das ist ja schon mal cool. Hast du den Zug auch schon mal gesehen oder hast du es nur davon gehört bis
Nee,
jetzt?
hab ich auch schon zwei, dreimal gesehen, bin ich aber noch nicht mitgefahren, muss ich sagen.
Okay, wie funktioniert das Ganze? Also füllt man dann quasi da den Wasserstoff da rein und man hört quasi dann nichts, oder das ist wie ein normaler Zug, nur ohne Oberleitung, ne?
Ja, genau, es ist halt wie so eine Diesellok, einfach ohne Oberleitung und ist schon ein bisschen her, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war auch nicht so laut. Also es war recht leise, aber einfach so ein Generatorgeräusch, weil es halt auch ein Elektromotor ist natürlich. Und ja.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall, also was in dem Bereich noch alles möglich sein wird. Wasserstoff ist ja auch wirklich dieses eine Feld, in das sich momentan sehr, sehr viele Investoren reinstürzen, hoffen natürlich auch gewinnen werden. Wir wissen natürlich nicht, was sich aus dem Wasserstoff-Hype noch entwickelt. Wir hatten ja an der Börse schon zahlreiche Hypes wie den Cannabis-Hype, den wir ja auch schon vor 2, 3, 4 Jahren hatten. Da wurde ja auch schon viel, viel Geld verbrannt von Investoren, weil hier auf eine Legalisierung spekuliert wurde, die dann aber nicht eingetreten ist in vielen Teilen der Welt.
Ja.
Genau, also hier Wasserstoff natürlich auch wieder ein Thema, aber keine Angst, Linde investiert nicht nur im Bereich Wasserstoff, es sind auch noch viele andere Bereiche, die jetzt hier bei Linde eine Rolle spielen und darauf werden wir jetzt auch gleich nochmal genauer eingehen.
Aber noch kurz zu dem Thema Wasserstoff. Also es ist halt so, viele Investoren werden wahrscheinlich wieder Geld verlieren, aber auf der anderen Seite kann man es auch positiv sehen, wenn man da jetzt zufällig dabei ist oder so, weil die Unternehmen haben ja massig Kapital eingesammelt zu Höchstkursen und das Kapital wird natürlich in die Entwicklung investiert, was natürlich uns allen wahrscheinlich zugutekommen wird. Also auch wenn die Aktionäre am Ende die Verlierer sind, für die Gesellschaft hat es wahrscheinlich trotzdem was Positives.
Auf jeden Fall und auch dann zum Thema Umweltschutz und so weiter und auch um die Klimakrise zu beschäftigen, zu bekämpfen, brauchen wir wahrscheinlich auf jeden Fall auch alternative Antriebswege und ich glaube, da ist Wasserstoff auf jeden Fall auch eine gute Alternative zu dem Elektroantrieb. Genau, ich möchte auch noch mal kurz auf die Geschichte eingehen. Linde ist ja wirklich schon ein sehr, sehr altes Unternehmen und Linde steht nämlich für 140 Jahre technologischen Fortschritt. Ganz im Sinne seines Erfinders steht Linde bis heute für diese Merkmale. Und Linde wurde gegründet in 1879 von Karl von Linde, daher auch der Name Linde PLC von heute und auch 5 weiteren Geschäftspartnern, die dann quasi die Lindes Eismaschinen in Wiesbaden gegründet haben. Also da haben sie einen Kühlkörper entwickelt oder auch den ersten Kühlschrank. Und einer der 5 Geschäftspartner hat dann herausgefunden, dass dieser Kühlschrank oder diese Eismaschine sehr, sehr gut verwendet werden kann in der Bioindustrie. Und daher hat dann hier Linde auch sehr, sehr gut expandieren können in der Bierbrauindustrie, hat hier neue Geschäftswege erschließen können. Auch auf der Webseite haben wir nochmal das Kühlsystem, ein Bild davon abgebildet, also schaut da ganz gern vorbei. Und dann hat aber Linde auch immer weiter weltweit expandiert, zum Beispiel auch in den USA haben sie versucht, Fuß zu fassen im Gasbereich. Aber dann kam auch der Erste Weltkrieg und die Verbindung zu den USA ist leider abgebrochen oder unterbrochen, eher gesagt. Und das Gasgeschäft wurde dann in den USA, musste verkauft werden. Und daraus entstand dann das Unternehmen Praxair, was auch noch heute von Relevanz ist. Und nämlich Praxair stieg nach dem Krieg zu einem der Top-Gasproduzenten weltweit auf und ist quasi dann zu einem Konkurrenten von Linde herangewachsen. Nämlich Linde und Praxair entwickelten sich dann parallel zueinander und expandierten weltweit durch weitere Zukäufe in immer neue Märkte. Und erst in 2018 wurden beide Unternehmen wieder zur Linde AG fusioniert. Also Linde hat sich quasi dann die Praxair wieder geschnappt und haben dann fusioniert zu der Linde PLC heute. Und dadurch hat natürlich Linde einen extrem großen Wettbewerbsvorteil gewonnen gegenüber seinen Mitkonkurrenten, nämlich zum Beispiel Air Liquide und anderen Mitkonkurrenten. da sie jetzt nochmal über ein größeres Netzwerk verfügen an Kunden und Lieferanten. Und ja, also das Unternehmen ist stark wie nie zuvor, auch finanziell muss man sagen, aber auch das Geschäftsmodell sieht sehr, sehr gut aus. Und ja, das Unternehmen blickt bereits auf eine sehr, sehr lange Historie zurück, nämlich ja, über 140 Jahre, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Also wirklich sehr, sehr spannend hier, was jetzt hier auch in der Geschichte passiert ist und dass jetzt auch einmal wieder hier die Fusion, die Praxair und die Linde letztendlich zusammengeführt hat.
Ja, das finde ich echt crazy. Also das wusste ich vor unserer Analyse nicht. Das muss man sich mal vorstellen, dass die da echt dann auseinandergekommen sind wegen dem Ersten Weltkrieg. Dann sind beide mega erfolgreich geworden und haben sich dann jetzt wieder zusammengeschlossen. Also das ist echt cool, irgendwie das zu wissen, finde ich zumindest.
Ja, also die Investor Relations-Seite hat es ganz schön dargestellt. Da kannst du auch ganz gerne mal vorbeischauen. Da haben wir, da habe ich das auch entnommen, das Ganze. Natürlich waren auch noch viel, viel mehr Zwischenschritte, aber ich dachte, dass halt diese Fusion auf jeden Fall das Wichtigste von dem Ganzen hier ist und natürlich auch dann für die Analyse im Endeffekt sehr wichtig ist. Ja, dann gehen wir mal noch auf das Geschäftsmodell ein. Und zwar hat Linde ja ein sehr, sehr kompliziertes Geschäftsmodell, muss man jetzt erstmal sagen. Wir verfügen beide über keinen chemischen Hintergrund. Deshalb war das nicht ganz einfach herauszufinden, wie jetzt die einzelnen Prozesse bis zur letztendlichen Produktgewinnung hier funktionieren. Aber wir haben trotzdem versucht, unser Bestes zu geben und haben auch hier dann, möchten wir gerne darauf referenzieren, auf die linde-gas.de. Da siehst du wirklich eine schöne Übersicht über alle möglichen Gase, die Linde anbietet und auch über alle möglichen Branchen, die jetzt hier durch das Linde-Gas beliefert werden können. Aber nun auch mal zu dem Geschäftsmodell. Also wir haben erstmal das Geschäftssegment Gasprodukte und Herstellungsprozesse, dann der eigentliche Industriegasvertrieb und dann die Anlagenplanung und der Anlagenbau. Ich fange einmal an mit den Gasprodukten und dem Herstellungsprozess. Ja, Linde macht in diesem Segment macht sich einer unendlichen Ressource zunutze, nämlich der Luft. Und hier teilt dann quasi die Linde durch verschiedene chemische Reaktionen die einzelnen Bestandteile der Luft und separiert diese. Zum Beispiel in die Produkte Sauerstoff, Stickstoff, Argon und zahlreiche andere Produkte. Und in diesem Prozess werden zum Beispiel auch die Edelgase aus der Luft filtriert, welche zum Beispiel dann nur in sehr, sehr geringen Konzentrationen vorliegen. Und Linde separiert zum Beispiel hier die Edelgase Krypton, Xenon und viele weitere Edelgase werden hier vertrieben über die linde-gas.de. Und Linde kann aber auch mit Innovationen wieder glänzen. Sie haben ja nämlich auch ein spezielles Verfahren entwickelt, nämlich das Non-Cryogenic Air Separation Verfahren, welches dann dafür dient, dass man kostengünstig Sauerstoff und Stickstoff aus der Umgebungsluft gewinnen kann. Und dieses Verfahren bietet sich vor allem auch dann für die Kunden vor Ort an, weil die Produktion von diesen Bestandteilen oder diesem Sauerstoff und dem Stickstoff direkt vor Ort geschehen kann durch Linde. Auch sehr spannend, dass sie dann hier auch direkt die Anlagen beim Kunden installieren. Auch in kleinem Umfang ist das Ganze möglich, hier dann schon sehr, sehr viele Kosten zu sparen. Oh, aber Linde gewinnt nicht nur aus der Luftgase, sondern stellt auch den Kunden Kohlenstoffdioxid beispielsweise bereit. Kohlenstoffdioxid kommt nicht nur als Trockeneis zur Verwendung oder beispielsweise als Kohlensäure. Dann gibt es noch das Thema Wasserstoff, also den grünen Wasserstoff, den haben wir ja bereits vorgestellt. Kohlenstoffmonoxid stellen sie auch her, Helium und viele weitere Spezialgase und zum Beispiel auch Acetylen, welches für zahlreiche chemische Produkte als Grundstoff verwendet wird, also auch ein sehr, sehr wichtiges Industriegas. Also kann man das auch schon mal so ein bisschen erkennen vom Geschäftsmodell her, dass Linde eigentlich immer so ein bisschen den Vorschritt macht für die verarbeitende Industrie, aber auch für Chemieunternehmen. Also sie liefern quasi dann schon mal die chemischen Gase und Produkte an, die für komplexe chemische Prozesse wieder verwendet werden, zum Beispiel auch für die Stahlgewinnung. Da kann ich mal ein kleines Beispiel nennen. Da haben sie zum Beispiel auch ein eigenes Fuel entwickelt, mit dem dann noch effizienter die Hochöfen aufgewärmt werden können. Und dieses Fuel besteht aus einerseits Argon, Stickstoff und Wasserstoff. Das ist ein ganz spezielles Gemisch, mit dem dann noch effizienter quasi Stahl produziert werden kann. Und da haben sie, glaube ich, auch ein Patent drauf angemeldet auf das Ganze. Aber es sind auch noch in vielen anderen Industrien vertreten. Zum Beispiel beliefern sie auch Labore mit Gas. Dann haben wir die Medizinindustrie, also den Healthcare-Bereich. Hier werden zum Beispiel nicht nur Beatmungsgeräte, nicht, meine nicht Beatmungsgeräte, sondern der Sauerstoff für Beatmungsgeräte wird hier geliefert. Oder auch für die Herstellung von bestimmten Medikamenten werden Gase benötigt. Aber auch zum Beispiel für die Elektrotechnik werden hier Gase geliefert. Also schaut doch ganz gerne mal auf der Webseite vorbei, linde-gas.de. Da sind wirklich alle Produkte aufgelistet und auch nochmal so ein paar Erklärungen, wie man jetzt hier bei den spezifischen Produkten, welche Gase man hier verwenden kann und welche Verfahren hier Linde in seinem Shop anbietet. Jetzt komme ich auch schon zum Vertrieb. Das ist dann eher schon mal ein bisschen einfacher zu verstehen, das Ganze. Nämlich die Linde PLC vertreibt ihre Gase auf unterschiedlichen Wegen. Das ist dann auch nach der Kundengröße quasi gerichtet, je nachdem, wie viel Menge der Kunde an Gas abnimmt. Und hier wird zwischen drei Vertriebswegen im Endeffekt unterschieden. Wir haben einmal den On-Site. Das ist quasi für Kunden, die einen sehr, sehr großen Bedarf an Gasen haben. Die Versorgung findet dann über sogenannte Pipeline statt. Und Linde schließt hier langfristig Verträge über 10 bis 20 Jahre mit den Kunden, was natürlich auch zu sehr, sehr stabilen Cashflows führt. Und auch in diesen Verträgen wird über Mindestabnahmemengen, sind da quasi Regelungen drin, dass hier Mindestabnahme gilt. Und deswegen sind natürlich auch sehr, sehr stabile Verträge, die hier über viele Jahrzehnte geschlossen werden mit den Kunden. Natürlich solche Pipelines zu installieren, ist auch nicht ganz billig. Deswegen auch diese langwierigen Verträge. Wenn man jetzt als Unternehmen aber eher nicht so viel Gas benötigt oder nicht so lange Verträge eingehen möchte, gibt es auch den Merchant Service. Das ist quasi für Kunden, die eine mittel- bis große Menge an Gas benötigen. Und Linde installiert dann vor Ort beim Kunden sogenannte Vorratstanks. Eventuell haben das auch schon ein paar von euch gesehen. Also ich habe es zum Beispiel schon mal gesehen, zum Beispiel bei uns an der Universität, da gibt es dann so einen Laborbereich und da ist dann quasi so ein riesengroßer so ein Linde-Silo, würde ich mal sagen, und Linde-Tank. Und der wird quasi immer mal wieder von Linde beliefert mit Flüssigstickstoff, dann, dass dann im Labor dann hier die Sachen gekühlt werden können oder auch dann auf minus 187 Grad gekühlt werden können. Also das ist quasi dieser Merchant Service, dass man einen großen Vorratstank beim Kunden vor Ort installiert oder einen Container und den Kunden dann hier regelmäßig beliefert. Dann gibt es noch den Service Packages Gas. Da wird dann quasi, ja, da werden solche Gasbehälter ausgeliefert oder der Kunde kann die auch dann vor Ort erwerben. Also es gibt auch sogenannte Vertriebszentren von Linde. Da kann man dann hinfahren und sich dann die Gasflaschen abholen. Auch sehr interessant. Ja, also das sind quasi die drei Vertriebswege. Einmal On-Site über Pipelines, dann Merchant über sogenannte große Vorratstanks oder Container. Und wir haben noch die Packaged Gases. Die sind dann ganz kleine Gasflaschen, die dann an Kunden ausgeliefert werden oder der Kunde kann sie dann sich selber bei Linde abholen. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Geschäftssegment der Linde PLC, und zwar ist es der Anlagenbau und die Anlagenplanung. Und ja, wie bereits erwähnt, stellt Linde viele Vorprodukte für umfangreiche chemische Prozesse dar. Und hierzu verfügt natürlich Linde auch über großes Know-how im Bau und im Planen von industriellen Anlagen. Linde ist dann vor allem auch im Bau von Petrochemie, Erdgas, Luftzerspaltung und synthetischen Gasanlagen hier tätig. Das stellen Sie quasi beim Kunden vor Ort dann hin. Ich meine, solche großen Chemieparks, die haben auch sicher einige Gebäude von Linde stehen und auch einige Infrastruktur von Linde. Wenn man zum Beispiel sich jetzt mal die Stahlproduktion mal genauer anschaut, die ja auch dann hier im Ruhrgebiet stattfindet, teilweise durch ThyssenKrupp. Da ist natürlich dann auch Linde-Infrastruktursachen da, wie zum Beispiel, dass hier dann der Sauerstoff für den Stahl direkt vor Ort geliefert wird über Pipeline, also über den On-Site-Service. Dann wird auch natürlich vor Ort, dann werden die Anlagen errichtet und da verfügt natürlich Linde über ja, Know-how mit mehr als 100 Jahren. Also natürlich ist es dann für den Kunden sehr, sehr günstig, wenn dann hier Linde vor Ort direkt seine Anlagen aufbaut. Natürlich ist es auch für Linde wieder eine Win-Win-Situation, weil sie erstens beim Kunden dann direkt das liefern können. Sie haben keine langen Lieferwege und deswegen sind auch die Lieferkosten dann sehr, sehr gering für Linde. Genau, und auch hier werden wieder natürlich der Anlagenbau ist ein Vertrag und natürlich auch die Anlagenwartung wird durch Linde durchgeführt und auch die Modernisierung der Anlagen. Also hier entstehen natürlich auch wieder sehr, sehr stabile Cashflows für Linde. Auch sehr interessant, dass hier dieser Anlagenbau auch noch bei Linde vertreten ist. Das wusste ich nicht, dass sie auch eigene Anlagen planen. Ich dachte immer, dass Linde hier wirklich, also ich habe auch nicht gewusst, dass die irgendwelche Pipelines haben zu den Kunden direkt, sondern ich habe immer gedacht, dass die diese Vorratstanks haben und diese Gasflaschen, aber das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was man so sehen kann. Die Pipelines ist ja wirklich schwer zu erkennen, dass die jetzt hier direkt von Linde sind. Aber das ist natürlich auch nochmal ein Bereich von Linde hier im Geschäfts, ja, in dem Geschäftssegment.
Ja. Nee, echt spannend. Also ich glaube, vor allem auch über den Anlagenbau holt man sich die Kunden wahrscheinlich gleich rein, ne? Also man baut einfach die Anlage dahin und dann nehmen die Kunden auch gleich das Gas wahrscheinlich von Linde, wenn Linde eh schon die Anlage gebaut hat. Würde ich jetzt zumindest mal mutmaßen. Also von daher ist echt spannend. Und ja, diese Tanks, wovon du gesprochen hast, also die Merchants, die habe ich bei uns auch schon an der Uni gesehen und an verschiedensten Stellen. Das ist, glaube ich, so das Bekannteste für ja, uns als Normalo, der nicht so viel damit zu tun hat.
Genau, ich hab zum Beispiel auch Chemieleistungskurs gehabt bei mir in der Schule damals. Und wir haben auch mal so eine Chemiepark besucht, würde ich jetzt mal sagen. Wir waren auch schon mal bei BASF. Und da sieht man auch natürlich, dass diese chemischen Anlagen, also dieser Anlagenbau, den darf man wirklich nicht vergessen. Der ist sehr, sehr wichtig. Und auch diese Anlagen werden andauernd modernisiert und verbessert und auch gewartet. Also hier ist natürlich auch extrem viel Geld zu verdienen und auch ein sehr, sehr spannender Bereich. Also hier ist wirklich auch ordentlich Cash im Spiel, solche Anlagen aufzubauen. Die sind riesige Formate, die kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß diese Anlagen sind. Wenn man da mal unter so einer Anlage drunter steht, da ist man wirklich sehr, sehr klein im Gegensatz dazu. Oder wenn man dann mal sieht, wie diese Stahlverarbeitung funktioniert, wenn da solche riesen Töpfe dann auf einmal durch die Industrie durchfahren. Also das sind riesengroße Anlagen, die natürlich dann auch dementsprechend oft gewartet werden müssen und auch modernisiert werden müssen. Sicherheitsstandards müssen eingehalten werden und so weiter. Also das ist ein ziemlich langer Rattenschwanz, der hier dahinter hängt. Also ich glaube, das ist wirklich auch für Linde ein sehr, sehr profitables Geschäft am Ende des Tages.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Kennzahlen rein, gucken mal, was dieses ganze Geschäftsmodell, worüber wir jetzt gesprochen haben, denn auch wirklich abwirft. Das Ganze ist jetzt in US-Dollar, weil Linde jetzt ja fusioniert hat und mit dem Hauptsitz in Irland jetzt auch in US-Dollar bilanziert. Umsatzmäßig liegen sie jetzt beim aktuellen Geschäftsjahr, also 2020, bei 27 Milliarden US-Dollar, also wirklich auch schon eine beachtliche Größe. Darauf wird eine operative Marge von 14% verdient. Also jetzt nichts, was man vergleichen könnte mit einer Visa oder so, wo die Margen astronomisch hoch sind, aber ein sehr gutes Niveau für ein, ja, vermeintliches Industrieunternehmen. Da ist man auf jeden Fall sehr gut aufgestellt und verdient auch gutes Geld. Als nächstes einmal kurz ein Check, was macht die Verschuldung? Die Verschuldung ist recht hoch. Also wir haben hier 12 Milliarden US-Dollar an Verschuldung, das ist ungefähr das 3,7-fache vom EBIT. Allerdings hier eine kleine Entwarnung. Jetzt im nächsten Geschäftsjahr, also im 2021, was jetzt läuft, wird die Verschuldung absinken auf nur noch das 1,9-fache EBIT. Ich glaube, das hängt auch viel mit der Übernahme oder der Fusion, beziehungsweise ja, doch der Fusion mit Praxair zusammen, wo man wahrscheinlich noch ein paar Abschreibungen hatte jetzt im letzten Geschäftsjahr, wodurch dann das EBIT halt gedrückt wurde, was jetzt halt sich nochmal verdoppeln soll, 2021. Genau. Dann gucken wir uns nochmal kurz die Rentabilität an. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 56%. Also mir persönlich sind immer so über 50% wichtig, damit man nicht mehr Verschuldung als Eigenkapital hat. Also das sieht sehr gut aus und darauf wird halt eine Eigenkapitalrendite von 8,3% erwirtschaftet oder ja, Return on Capital von 6,2%. 9%, also ganz okay Werte, auch nichts, was jetzt ja wie bei der operativen Marge mega durch die Decke geht, aber solide Werte in meinen Augen und kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen sich ja jetzt erst zusammengeschlossen hat, dadurch hat man ziemlich viel Eigenkapital jetzt wahrscheinlich kurzfristig irgendwie mal über, was noch nicht perfekt eingesetzt wird und sowas. Ich glaube, das können die dann bestimmt in den nächsten Jahren noch ein bisschen steigern durch die Synergieeffekte der Fusion. Und für uns ja auch ganz wichtig, die Dividendenkennzahlen. Da gibt es aktuell eine Rendite von 1,5%. Die letzten 5 Jahre war das ein Wachstum von 5% pro Jahr. Aber wir haben ja schon gesehen, es soll jetzt um 10% weiter wachsen die nächsten Jahre. Also da gibt es jetzt ein paar schöne Erhöhungen die nächsten Jahre. Und Payout haben wir 53% vom Free Cashflow. Und haben seit 28 Jahren eine steigende Dividende. Das finden wir, glaube ich, alle ziemlich gut. Da ist also viel Verlässlichkeit da. Ist jetzt keine riesige hohe Rendite, aber wir haben ja auch ein solides Payout, haben eine hohe Stabilität in der Dividende und ja auch noch ein gutes Wachstum. Dazu jetzt aber gleich auch noch mehr. Dann haben wir hier noch einmal die kompletten Jahreszahlen von Linde. Die könnt ihr euch dann auch gerne in der Analyse nochmal angucken. Da ist alles gut aufbereitet. Für uns jetzt vielleicht nur kurz interessant, was war jetzt eigentlich los im letzten Jahr, wo es ja extreme Probleme in der Wirtschaft gab? Da sieht man die Stärke von Linde. Hier ist der Umsatz nur um 3% eingebrochen, also eigentlich ziemlich stabil gewesen. Und gleichzeitig konnte der operative Cashflow und ja, das Earnings per Share, also das EPS, um 12% und der operative Cashflow um 21% gesteigert werden. Also sehr beeindruckend dafür, dass es ja eigentlich eine ja, doch wirtschaftliche Krise gab, aber das ist nichts ja, Ungewöhnliches für Linde, so ist richtig. Und das sehen wir uns aber gleich nochmal also im Detail an, wenn wir auf die letzten 15 Jahre schauen. Jetzt aber mal einen kurzen Blick auf die Umsätze. Und hier ist Linde auch sehr gut diversifiziert. Also wir haben 40% Umsatz im Segment Americas. Dazu zählt Brasilien, Mexiko, Kanada und die USA. Dann haben wir 24% in EMEA, das ist Germany, United Kingdom und Eastern Europe. Und dann haben wir 20% in APAC, China, Taiwan, Australien, Südkorea und Indien. Also auch ein schöner Anteil, doch auch in Asien, muss man sagen. Also da wird man am Wachstum auch bei Linde mitpartizipieren. Es gibt ja einige Leute, die nicht so gerne wie ich auch in Asien investieren, zumindest in China, in die ADRs und sowas, in Märkten, wo man sich nicht auskennt. Und da hat man hier mit Linde auch die Möglichkeit, doch auch mit einem Unternehmen, wo man vielleicht nicht denken würde, dass es da aktiv ist, da auch mitzuverdienen. Und dann haben wir noch 10% Umsatz in der Sparte Engineering, wo wir nicht, ja, wo Linde nicht ausweist, zu welchen Teilen das hier zugeordnet wird, und 6,6% in anderen Regionen, die jetzt noch nicht aufgeführt wurden. Und dann hattest du ja auch schon gesagt, dass ja die ganzen Geschäftsbereiche von Linde sehr breit aufgestellt sind. Da gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten. Und das sehen wir auch bei den Umsätzen nach den Endmärkten. Da haben wir 20% zum Beispiel im Gesundheitsbereich, den du angesprochen hattest, 10% im Lebensmittelbereich und Getränkebereich, wo ja, du auch die Kohlensäure ja schon erwähntest. Dann 10% bei den Elektroniksachen. Also das ist, denke ich mal, in der Halbleiterherstellung. Da braucht man ja auch, denke ich, oder was heißt, denke ich, aber braucht man ja auch Chemikalien, um, glaube ich, das Silizium dann richtig aufzubereiten auf den Halbleitern. Genau, und dann haben wir noch 9% in Manufacturing, also in diversen Herstellungsprozessen. Nochmal 19% in Chemie und Raffinerie, also klassisch. Irgendwelchen Ölraffinerien bei BASF und sowas, was du alles schon genannt hattest. Dann haben wir noch 9% bei den Metallen und 9%, 13% bei den Metallen und 9% bei anderen Endmärkten, also alles, was wir jetzt nicht aufgezählt haben. Genau, also wirklich sehr schön verteilt, keine Anteile mehr, 20%. Und auch die vermeintlich kleineren Anteile sind jetzt nicht irgendwie nur 1, 2%. Und das sieht eigentlich doch ganz gut aus. Und dann schauen wir uns einmal an, wie sind diese Segmente jetzt verteilt. Also wenn man jetzt gut aufgepasst hat, hat man es vielleicht schon gemerkt. Aber wir haben so ungefähr 60% eher zyklische Geschäftsfelder mit dem Manufacturing, der Chemie, den Metallen, und den anderen Geschäftsbereichen. Und dann haben wir so 40% eher wenig zyklische Geschäftsmodelle. Und das ist halt Healthcare. Food and Beverages und Electronics. Und wenn man sich jetzt die Segmente anschaut, dann sieht man im letzten Quartal, im Q4 und also in dem Bericht von Q4, sieht man, dass wir beim Healthcare zum Beispiel dieses Jahr 9% Wachstum hatten. Das verwundert jetzt wahrscheinlich die wenigsten. Food and Beverage hatten wir 1% Rückgang, also sehr stabil. Was ja eigentlich gut ist, weil viele, viele Kohlensäuregetränke werden, glaube ich, auch in ja, diversen Restaurants und sowas getrunken, und Pepsi und Cola und sowas hatten ja auch alle nicht das, also Coca-Cola hatten ja nicht alles beste Jahr, dementsprechend ist das, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Und dann auch 8% Wachstum bei den Electronics und ja, glaube ich, auch ein brisantes Thema, Halbleiter, da ist ja die Nachfrage extrem hoch. Ich glaube, da wird das Segment auch weiterhin wachsen. Und bei den zyklischen Sektoren haben wir beim Manufacturing 1% Minus, bei der Chemie haben wir 1% Wachstum, bei den Metallen 3% Wachstum und bei den anderen haben wir 3% Rückgang. Also eigentlich alle Segmente wieder sehr gut ausgewogen, und eigentlich keins, was wirklich stark abstürzt, sondern halt einfach nur Healthcare und Electronics, die dieses Jahr ziemlich gut wachsen. Genau. Dann schauen wir einmal auf die letzten 15 Jahre zurück. Da kann ich auch nur empfehlen, einmal die Analyse auf der Webseite aufzumachen. Da haben wir eine schöne Grafik vom Aktienfinder. Und da sieht man einfach, wenn wir auf den operativen Cashflow gucken von 2004 bis jetzt dieses Jahr und dann auch noch die Jahre 2021, 22 und 23, soll es einfach nur nach oben gehen, von links unten nach rechts oben. Eine sehr, sehr stetige Entwicklung. Und wenn man sich den operativen Cashflow anguckt, dann sieht man eigentlich überhaupt keine Krise. Also wir haben hier eigentlich nirgendwo einen starken Drawdown. Es gibt mal Phasen, wo es einfach stagniert. Aber ja, das ist einfach so, wie man es mag. Und es ist richtig, nicht zyklisches Unternehmen, obwohl es in zyklischen Bereichen unterwegs ist. Sehr, sehr stabil und einfach sehr krisenfest. Und ja, also eine echte Qualitätsaktie ja in meinen Augen. Aber dann genug dazu erstmal. Und schauen wir einmal in die Bilanz. Da sieht es so aus, dass ich bei der Bilanz eigentlich keine Probleme sehe. Es sieht eigentlich alles gut aus. Wir haben eine solide Eigenkapitalquote, wie schon angesprochen. Wir haben eine Verschuldung, die recht hoch ist. Das sehe ich vielleicht als leichtes Problem mit dem 3,7-fachen EBIT. Das heißt, es würde ungefähr 4 Jahre dauern, bis Linde die komplette Verschuldung abbezahlen könnte. Aber das EBIT soll sich ja nächstes Jahr verdoppeln. Und dementsprechend, ja, ist das Thema dann eigentlich ziemlich entspannt. Was ein bisschen brisanter ist, ist das Thema Goodwill. Hier haben wir durch die Fusion haben wir 28 Milliarden Dollar Goodwill. Ja, durch immaterielle Vermögenswerte, die eingebracht wurden von Praxair. Und da ist halt die Frage, ob das jetzt alles, ja, also ob die Bewertung, zu der fusioniert wurde damals, ob das wirklich stimmt, ob diese Ge Vermögensgegenstände das wirklich wert sind, was jetzt in der Bilanz steht. Und dafür, ja, wird es halt die nächsten Jahre brauchen, um das zu sehen. Und falls es nicht so sein würde und man die abschreiben muss, weil die doch nicht so viel wert waren, wie man damals gedacht hat, dann könnte das halt das Eigenkapital ziemlich belasten. Und der Goodwill liegt halt bei 50% vom Eigenkapital. Also im Worst Case, wenn man den kompletten Goodwill abschreiben würde, dann würde die Eigenkapitalquote sich halbieren. Und dann haben wir halt nur noch irgendwie so 23, 24%. Ist noch in Ordnung, ja. Also wenn wir uns Boeing oder irgendwelche anderen Unternehmen angucken, da sehen wir ganz, ganz andere Zahlen. Vor allem auch bei der Stetigkeit der Einnahmen wird das Unternehmen wahrscheinlich niemals in eine Gefahr kommen, insolvent zu gehen. Aber also falls es irgendwie Finanzkrisen oder sowas gibt, dann wird man wahrscheinlich deutliche Steigerungen bei den Refinanzierungskosten sehen, weil dann die Bonität einfach schlechter wird. Aber falls das Umfeld so ist wie jetzt, ja, man kriegt Geld hinterhergeworfen, würde ich auch selbst bei dem starken Rückgang ja, eher weniger Risiken darin sehen. Gibt es von dir irgendwelche Anmerkungen bis dahin, Yannick?
Ich finde es auf jeden Fall spannend mit der Verschuldung und auch mit dem EBIT, dass das so stark steigen soll. Gibt es da irgendwie eine Begründung, warum das so stark steigen soll? Ist es wegen der Fusion, dass da irgendwelche Synergieeffekte noch entstehen werden? Oder warum ist jetzt für 2021 das so prognostiziert, dass sich das EBIT so stark steigern wird?
Genau, ich glaube, das liegt daran, dass ich beim EBIT ja halt die Abschreibungen noch mit drin habe und die sind, glaube ich, ja, wegen den Fusionsthemen sind die dieses Jahr noch recht hoch und verzerren halt den Gewinn. Deshalb habe ich jetzt auch bei den historischen Daten einfach nur den operativen Cashflow mir angeguckt und da sehen wir jetzt keinen riesigen Sprung. Also da passt eigentlich alles. Ja, also muss ich mir nochmal genau nach, also angucken, aber bin sehr, sehr sicher von den ganzen anderen Kennzahlen, die ich mir angesehen habe, dass es eigentlich nur an der Fusion liegen kann, weil sonst macht halt dieser Sprung ja gar keinen Sinn. Wir haben ja keine irgendwelchen anderen Themen gesehen, die wir jetzt irgendwie feststellen konnten, irgendwelche starken Rückgänge oder irgendwelche neuen Zukäufe. Das ist ja eigentlich längst alles schon passiert.
Ich finde es auch spannend, dass zum Beispiel dieses Halbleitergeschäft und dieses Electronic-Geschäft von Linde so stark performt und auch so stark wächst. Ich vermute auch, dass zum Beispiel, dass Linde eventuell sogar TSMC mit irgendwelchen Industriegasen beliefert oder so für die
Ja,
Halbleiter
das
von denen.
könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also falls einer unserer Zuhörer sich da besser auskennt, kann er uns das ja gern mal schreiben. Das ist, glaube ich, echt mega spannend. Also wenn das wirklich so sein sollte, glaube ich, wird auch dieses Jahr ein sehr, sehr gutes für Linde werden. Wobei ich mir da gerade nicht ganz sicher bin. Ich glaube, TSMC will gar nicht so riesig die Kapazitäten vergrößern, weil sie glauben, dass die Nachfrage nur temporär so hoch ist. Aber ja, bin ich mir jetzt gerade selber nicht sicher. Weiß nicht, ob du da irgendwas drüber weißt.
Also ich habe auf jeden Fall gehört, dass in der Autoindustrie, da haben wir auch schon öfters mal im Börsentalk darüber berichtet, dass da die Halbleiter aktuell ein sehr, sehr großes Problem sind. Da ist ja auch schon mal die Chefin von Deutschland, die Angela Merkel, schon mal rübergeflogen und oder hat ihr gesagt, sich dafür eingesetzt, dass hier Deutschland quasi ja mehr präferiert wird, dass hier die Autoindustrie wieder beliefert werden kann mit Halbleiterchips. Also auch sehr, sehr spannend. Also ich glaube, dass das Thema Halbleiter auf jeden Fall in den nächsten Jahren immer mehr auch noch an Bedeutung gewinnen wird, weil alles ja immer digitaler wird und alles sich immer mehr Chips benötigt werden und so weiter. Ich glaube, das wird schon auch für Linde noch einen sehr, sehr guten Effekt haben. Auch der Healthcare-Bereich wird, glaube ich, weiterhin sehr gut wachsen. Aber da gibt es ja dann, ich weiß nicht, ob dann eventuell sogar der Manufacturing-Bereich oder so sich auch wiederholt, wenn jetzt quasi diese Lockdowns und auch diese Corona-Pandemie überwunden ist. Ich weiß nicht, wie da in 2000 19 war es, oder? Nee, 2018, im Geschäftsjahr 2018, wie da die Wachstumszahlen waren von den einzelnen Geschäftsbereichen. Ich habe mir nur mal angeschaut vom Umsatz her, dass der Umsatz, mich interessiert immer, ob in den Schwellenländern der Umsatz steigt. Also hier ist ja, die Schwellenländer sind eigentlich immer so die Länder, in denen quasi die Musik spielt, in denen noch ein brutales Wachstum möglich ist. Da habe ich jetzt bei Linde
Ja.
gesehen, dass man ja halt nicht arg in die Zukunft, in die Vergangenheit schauen kann. Man kann ja nur in 2018
Ja.
noch reinschauen. Und da war ungefähr der
Ja.
Anteil von den Schwellenländern genau gleich. Meine Hoffnung ist natürlich, dass jetzt damit, den würde ich auch ganz gerne nochmal beobachten, ob der Anteil vom
Ja.
Umsatz her in den Schwellenländern weiter ansteigen wird, weil dann ist es natürlich auch sehr, sehr
Ja.
interessant, weil hier natürlich auch das Wachstum in den nächsten Jahren noch stattfinden wird. Genau.
Ja.
Aber alles in allem finde ich wirklich, das Electronics einen sehr, sehr spannenden Geschäftsbereich. Ich glaube, das ist aber auch vor allem in den Schwellenländern für die nächsten Jahre noch ein gutes Thema, mit den Halbleitern. Die werden ja auch immer beide digital und ich glaube, dass auch da wieder mehr Halbleiter benötigt werden. Ja, genau. Also alles in allem würde ich sagen, dass Linde wirklich eine sehr, sehr gute Zukunft vor sich hat. Auch die Prognosen und so weiter, auch im Bereich Wasserstoff und so, sehen ja eigentlich auch sehr, sehr, sehr vielversprechend aus. Genau, ich bin jetzt aber auf jeden Fall nochmal gespannt auf deine Bewertung. Du hast ja noch einige Bewertungsmaßstäbe hier jetzt eingepflegt bei uns. Ich glaube, da kannst du auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, was du hier noch rausgefunden hast.
Genau, weil wir sind jetzt, glaube ich, einig. Linde ist ein super Unternehmen, also wirklich eine Qualitätsaktie, die man sich auf jeden Fall noch mal vielleicht noch einen Ticken genauer ansehen
Ja.
sollte. Aber die Frage ist natürlich immer, was ist das Unternehmen jetzt wert? Also was ist der wirkliche Wert für uns Aktionäre? Was sollten wir bezahlen? Nicht, was wird aktuell vom Markt verlangt? Weil Charlie Munger, wie ich ihn ja auch gerne immer zitiere, hat ja auch gesagt, es gibt viele wundervolle Unternehmen oder ein wundervolles Unternehmen kann nie einen unendlich hohen Preis haben, sondern ne, muss halt immer im Rahmen sein. Und dementsprechend schauen wir uns mal an, ob das bei Linde auch gegeben ist. Angefangen mit Peter Lynch wollen wir einmal die Aktie einordnen. Wir haben ein Cashflow-Wachstum von 6,32% die letzten 10 Jahre gehabt. Also eigentlich soll man hier für das Gewinnwachstum nehmen, aber das war jetzt halt verzerrt durch die Übernahme, war ja der Gewinn hoch und runter und dementsprechend habe ich jetzt einfach mal das Cashflow-Wachstum genommen.
Genau, vielleicht, Simon, du musst
Müsste
noch auf jeden Fall
eigentlich.
ansprechen. In dem Bereich der Fusion ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung für das Ganze, auch sowohl für das Geschäftsmodell, wie sich das Ganze entwickeln wird in den nächsten Jahren, aber auch für die Finanzen natürlich ist es nicht einfach, eine Fusion im Endeffekt
Ja.
zu bewerten, weil man ja auch das Unternehmen jetzt ja gekauft hat und man muss jetzt erstmal gucken, wie viel das Unternehmen überhaupt jetzt in den nächsten Jahren an Wert entfalten kann für die Linde, ne?
Ja, genau. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal das Cashflow-Wachstum genommen. Da haben wir halt die 6% in den letzten 10 Jahren gesehen. Ich denke, beim Gewinn wird es ja ähnlich aussehen. Dementsprechend kam es auch nie zu einem stärkeren Drawdown, wie wir auch schon gesehen haben. Und daher würde Peter Lynch Linde als Average Grower einstufen. Das heißt, er würde die Aktie immer dann kaufen, wenn sie unter der historischen, also Bewertung liegt und nicht zwar vom Markt, sondern von der eigenen Bewertung. Also was das genau ist, schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt an. Und da sehen wir, kann ich auch empfehlen, einmal wieder die Analyse zu öffnen. Hier haben wir die historische Bewertung im Aktienfinder auf. Und wir sehen, in den letzten 15 Jahren war die Bewertung bei 30 vom KGV. Also das ist halt schon echt sportlich, muss man sagen. Das ist aber das, was bereinigt, also jetzt um Sondereffekte bereinigt, also keine Übernahmen und sowas mit drin. 30-fachen Jahresgewinn hat man für Linde die letzten 15 Jahre im Schnitt bezahlt. Dementsprechend sollte es da drunter liegen, wäre es für Peter Lynch durchaus interessant. Und aktuell liegt die Aktie bei 29, also ist eigentlich fair bewertet. Na, der eine Punkt, da würde ich jetzt nicht von einer starken Unterbewertung sprechen. Und wenn wir uns das KCV anschauen, also das Cash-Cashflow-Verhältnis, da sehen wir eigentlich genau die gleiche Datenlage. Da ist die Unterbewertung noch ein Tick höher, also da hatten wir 18,3 in den letzten Jahren und haben jetzt 16,9. Und insgesamt ist die Bewertung also fair. Ja, wir werden hier nicht komplett abgezockt, wie bei manchen Wasserstoffbuden, wie wir schon drüber gesprochen haben. Aber ist jetzt auch nicht so, dass wir ein mega Schnäppchen haben. Ich habe das mal angeklickt, sollte das wirklich so kommen, vom Gewinn, wie es im Aktienfinder auch prognostiziert ist, dann würde man vom aktuellen Kurs bis zum fairen Wert in 2024 8% Rendite pro Jahr machen. Ja, das ist für mich auch fair bewertet. Also das passt schon, so wie wir das auch hier als Fazit haben. Aber sollte die Aktie mal 20, 30% korrigieren, wäre es nach Peter Lynch und auch nach halt der historischen Bewertung einfach sehr, sehr interessant. Und da kann man sich die Aktie nach dem Modell mal anschauen. Da es aber immer schwierig ist, nur ein einziges Bewertungsmodell zu nehmen, habe ich mir das Ganze auch nochmal mit dem IRR-Modell angeguckt. Dieses Modell unterstellt, dass die Bewertung gleich bleibt. Also es bleibt bei diesem 30er KGV. Und dieses Bewertungsmodell geht aber nur, wenn man auch wirklich die Aktie 10, 20 Jahre hält. Weil man sagt ja, nach 10 bis 20 Jahren setzt sich quasi der Wert der Aktie, also der innere Wert, also das, was die Firma wirklich durch die Cashflows erwirtschaftet, wert ist, setzt sich dann auch im Aktienkurs durch. Und das ist recht wichtig, weil die Rendite ja immer aus Dividenden plus Kursgewinn entsteht und langfristig ja, ist das dann halt mit dem Gewinnwachstum ungefähr einhergehend. Und da haben wir halt zwei Renditeparameter, aus denen sich unsere Renditeerwartung ergibt. Das ist halt einmal das langfristige, nachhaltige, organische Wachstum. Das liegt bei Linde zwischen 5 und 6% und soll auch in Zukunft weiter bei 6% liegen. Zumindest laut Statista wird für die nächsten 5 Jahre, glaube ich, das Wachstum weiterhin so geschätzt von den Experten. Also das sieht doch eigentlich ganz gut aus und gute Wachstumsraten. Natürlich jetzt keine riesigen Wachstumsraten, aber doch eigentlich ein guter Markt, würde ich sagen. Dann der zweite Parameter ist die Free Cashflow-Rendite. Das ist halt im Endeffekt das, was quasi am Ende beim Unternehmen rauskommt, was für also Aktienrückkäufe, Schuldenabbau und Dividenden verwendet werden kann. Und das liegt bei 2,8%, also grob 3% beim aktuellen Kurs von 223 Euro. Und daraus ergibt sich halt, das rechnen wir einfach zusammen, die beiden Parameter, ergibt sich dann halt je nach Gewinnwachstum, was man Linde zutraut, eine Renditeerwartung zwischen 8 und 9%. Ich finde die Aktie halt dann besonders interessant, sollten wir mal zwischen 4 und 5% für Cashflow-Rendite landen. Das ist natürlich recht viel, weil dafür müsste die Aktie jetzt halt 30 oder 40% nachgeben, und wäre dann eher so bei 160 Euro fair bewertet, also doch ein deutlicher Crash. Und dann könnte man nach diesem Modell 9 bis 10% Rendite erwarten. Und das fände ich für so ein extrem stabiles Geschäftsmodell schon sehr, sehr interessant. Und ja, das ist halt eine Aktie, die kann man dann halt, wenn der Gesamtmarkt mal extrem fällt, genau einen Blick drauf haben, weil sehr wahrscheinlich, dass die Firma überleben wird und gleichzeitig eine sehr gute Gelegenheit, die dann mal günstig einzusammeln. Ja, genau. Also für mich persönlich aus den beiden Parametern erstmal leicht überbewertet und die Aktie muss auch nicht fallen. Es kann auch sein, dass der Free Cashflow jetzt einfach stark wächst die nächsten ein, 2 Jahre und dann haben wir wieder eine Free Cashflow-Rendite von 4 bis 4,5% und dann wäre die Aktie schon wieder interessant. Nur halt, wer aktuell kauft, ja, der sollte halt so ungefähr, zumindest nach den Modellen, so 7 bis 8% Rendite erwarten und nicht mehr, ja. Genau.
Ja, das hast du schön
Dann,
zusammengefasst, Simon.
ja.
Ich finde auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du hier für Bewertungsmaßstäbe angewendet hast. Natürlich ist es so, dass Linde nicht allein auf dem Markt ist, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich die Fusion mit Praxair hat natürlich auch einige Vorteile gebracht, aber wir haben natürlich auch noch andere Mitbewerber auf dem Markt. Und ich glaube, es wäre mal ganz interessant, wenn wir noch mal ganz kurz einen einen Umweg fahren und uns mal auch nochmal einen Bewerber anschauen. Ich glaube, das wäre nochmal ganz gut, auch nochmal, um dann wirklich auch zu wissen, hey, ist der Mitbewerber nicht Linde sogar irgendwie überlegen in irgendwelchen Bereichen?
Ja, genau. Da haben wir uns mal die Air Liquide rausgesucht. Die hattest du ja auch vorhin schon angesprochen. Als Peer Group Vergleich, es gibt noch Air Products aus den USA. Auch eine sehr, sehr schöne Dividendenaktie, glaube ich, zahlt auch schon Ewigkeiten Dividende und ja, auch sehr gute Werte. Ich glaube, die beste operative Marge von den dreien, aber ja, da wollen wir nicht zu nah jetzt drauf eingehen. Die ist auch am teuersten. Genau, wir haben uns Air Liquide angeschaut. Die machen 20 Milliarden Euro Umsatz, also leicht weniger als Linde mit 22 Milliarden. EBIT ist aber höher, 3,65 Milliarden. Allerdings im nächsten Jahr wird Linde wahrscheinlich ja deutlich drüber liegen. Haben wir schon angesprochen. Wahrscheinlich, also sind ja dann so 5 Milliarden, ich glaube 6, 6,3 Milliarden US-Dollar sind ja so grob 5 Milliarden aktuell bei den Wechselkursen. Allerdings ist bei Air Liquide die operative Marge höher. Die haben bei 18% und nicht 14, also 14,3 wie bei Linde. Und der Hauptfaktor für mich persönlich, warum Air Liquide interessanter ist, sie ist 42% günstiger, wenn man zum Beispiel das Kurs-Umsatz-Verhältnis sich anguckt und auch deutlich attraktiver, was die Free Cashflow-Rendite anbelangt. Wir haben 3,7% Free Cashflow-Rendite und nicht 2,8. Und die Verschuldung ist aktuell noch niedriger, aber nächstes Jahr ist dann Linde da wahrscheinlich wieder vorne. Aber was noch spannend ist, da habe ich jetzt keine allzu genauen Informationen zu, aber ich glaube, alle 2 Jahre gibt es eine Sonderdividende bei Linde. Wenn man also seit 2 Jahren Aktionär ist, dann gibt es 10% mehr Dividende. Also hat man nochmal eine theoretisch höhere Free Cashflow-Rendite, weil man Bonus bekommt. Und man kriegt auch noch irgendwie eine Gratisaktie an, irgendwie alle paar Jahre. Kriegt man auch Gratisaktien für irgendwie alle 10 Aktien, die man hat. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr aktionärsfreundlich und gilt auch in Frankreich als eher solid. Genau.
Okay, also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Auch hier Air Liquide kann man sich mal anschauen. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon fast am Ende der Analyse und auch der Vorstellung. Ja, so das gesagt, man soll Linde auf jeden Fall beobachten, auch wenn wir in Krisen kommen und so weiter. Da stimme ich auf jeden Fall zu, wenn das Unternehmen stark unter Druck kommt und auch der Kurs runterfällt. Ich glaube auf jeden Fall, dass Linde das Ganze überleben wird, so eine Krise, von der Verschuldung, aber auch von den Finanzkennzahlen her. Das hast du jetzt ganz gut auch so dargelegt. Ja, aber ich glaube, es gibt jetzt schon auch ein paar Druckpunkte, die jetzt hier negativ anzurechnen sind. Bei Linde aber natürlich auch ein paar positive Druckpunkte. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal kurz an mit den negativen Druckpunkten bei Linde. Und dann würde ich sagen, Simon, gehst du noch mal ganz kurz auf die positiven Punkte von Linde ein.
Jawohl.
Genau, also ich finde auf jeden Fall, das Geschäftsmodell an sich, muss man erst mal sagen, ist schon mal eine Hürde, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt sich das anschaut als Nicht-Chemiker, ist es eher schwer verständlich. Und auch die Investor-Relations-Seite gibt jetzt hier nicht so wirklich einen Aufschluss. Also da muss man auf jeden Fall auch schon mal sagen, dass es Linde einem nicht leicht macht, das Geschäftsmodell zu verstehen. Das finde ich ist schon mal für mich ein Kontrapunkt. Ich weiß nicht, Simon, siehst du das als Kontrapunkt an, wenn man auf der Investor-Relations-Seite dem Aktionär versucht, das Also wenn man das quasi nicht schafft, dem Aktionär zu vermitteln, was man eigentlich macht.
Ja, also ja, da bin ich ein bisschen zweigeteilt. Man versteht halt, wofür es angewendet wird, aber man versteht halt die Herstellung nicht so gut. Und ja, da bin ich aber bei dir. Also es ist schon immer ein bisschen ja als negativen Punkt zu sehen, wenn man nicht wirklich vermittelt bekommt, was das Unternehmen eigentlich wirklich macht und was so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis auch
Ja,
ist.
Genau, also das würde ich auf jeden Fall nochmal als Negativpunkt anmerken. Und wie du auch schon gesagt hast, Simon, natürlich ist die Bewertung aktuell wirklich sehr, sehr hoch. Viele Aktionäre haben natürlich das Potenzial erkannt von Linde und auch die solide Entwicklung der Dividende und auch viele weitere Faktoren spielen natürlich hier eine sehr, sehr hohe Bewertung am Ende des Tages auch am Aktienkurs dann aus. Ja, wenn wir steigende Zinsen haben, ich glaube, dann wird es natürlich schon schwieriger werden für Linde aufgrund der aktuell hohen Verschuldung von Linde wegen dem EBIT-Verhältnis. Ja, aber wir hoffen natürlich nicht, dass die Zinsen steigen werden. Das hoffen wir alle nicht. Ich meine, es sind dann viele Aktien, die unter Druck kommen werden. Wir leben ja in einer Niedrigzinsphase, aber natürlich, wenn die Zinsen steigen, können natürlich Linde auch in Schwierigkeiten kommen. Natürlich auch mal die Frage, wie stark steigen die Zinsen am Markt? Dann hast du
Ja,
das hohe Goodwill
absolut.
angesprochen. wegen der Fusion. Natürlich ist da auch ein Negativpunkt, oder man weiß es noch nicht, es ist auch so ein halber Negativpunkt, ob das wirklich auch gerechtfertigt ist, dieses hohe Goodwill. Und natürlich die hohe Verschuldung am Ende des Tages. Genau, ich würde sagen, Simon, geh nochmal kurz auf ein paar positive Punkte ein und dann kommen wir auch schon zum Fazit unserer Linde-Analyse.
Genau. Ich würde gerne noch einmal kurz anknüpfen bei dem Punkt der hohen Bewertung. Das ist, also es wirkt für mich immer so ein bisschen leer, aber viele Leute können sich ja wahrscheinlich an die Fresenius SE erinnern. Die war ja vor 3 Jahren eine doch sehr recht beliebte Aktie, weil sie halt seit Jahren stetig steigende Dividenden gezahlt hat. Allerdings gab es dann da halt mal Probleme und dann war halt die Bewertung von, glaube ich, 25 KGV oder so in die Richtung oder 20 nicht mehr angemessen. Und dadurch, ja, kam es von Kursverlusten, je nachdem, wann man eingestiegen ist, von 30, 40 oder 50%. Und das, obwohl es seitdem eigentlich immer ein Umsatz- und Gewinnwachstum gab jedes Jahr. Und das ist halt einfach das, was wir mit dem Risiko meinen, der hohen Bewertung, dass man einfach Kursverluste erleiden kann, kurzfristig natürlich nur, weil langfristig würde der Kurs sich der operativen Entwicklung natürlich wieder angleichen. Aber kurzfristig ist halt immer das Risiko da, wenn die Bewertung so hoch ist, dass man auch einfach mal ein paar Jahre mit deutlich negativem Gewinn im Depot das aushalten muss.
Genau, also eigentlich ist auch mal das Ziel also von einer Value-Strategie oder von einer Dividendenstrategie, sich möglichst viel Gewinn und auch möglichst viel Buchwert für möglichst wenig Kurs einzukaufen. Das ist natürlich auch immer dann im Verhältnis natürlich mit der Bewertung, die am Ende rauskommt. Aber für Linde haben natürlich jetzt auch hier dann gesagt, hey, die Bewertung ist schon ziemlich hoch hier für Linde. Aber natürlich auch hier von dem Konkurrenten
Genau.
von Air Liquide ist die Bewertung auch nicht sehr, sehr viel, viel günstiger, ne? Am Ende des
Sind
Tages.
alle doch recht teuer, ja. Genau, aber das hat auch seine Gründe. Zum einen haben wir, wenn wir jetzt in die Pro-Punkte übergehen, was spricht für Linde, haben wir ein extrem stabile Erträge und extrem solides Wachstum von 5 bis 6% pro Jahr und das seit Jahren. Wir haben langfristige Abnehmerverträge bei den Pipelines, was du
Genau.
schon angesprochen hast, die Erträge für 10 bis 20 Jahre in die Zukunft sichern. Also das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich
Oder auch der
solide.
Anlagenbau ist
Also
hier natürlich auch noch
welche,
dann drin.
genau, und der Anlagenbau, das sind ja auch Projekte, die über Jahre gehen. Also da hat man ja schon doch einen Vorteil gegenüber anderen Aktien, wo es einfach nicht so viel Sicherheit in der Zukunft gibt. Dann haben wir noch das hohe Potenzial durch den grünen Wasserstoff, wo Linde jetzt investiert, wo Linde natürlich auch viel Wasserstoff in Zukunft wahrscheinlich herstellen wird, wenn der Bedarf da steigen sollte. Das könnte auch lukrativ sein. Da muss man halt gucken, wie viel Margen dann am Ende da wirklich bei rumkommen. Aber man hat die Fantasie auf jeden Fall mit dabei. Ein sehr ausgewogenes und stabiles Produktportfolio. Es gibt nur drei große Anbieter. Dadurch, also durch die Fusion, das wird wahrscheinlich auch zu steigenden Gewinnmargen führen, weil es ja halt, es ist halt so ein bisschen wie ein Monopol, ne? Es gibt halt drei Anbieter und dann sind meist die Preise eher für die Anbieter zum Vorteil als für die Konsumenten. Insgesamt halt ein sehr solider Anker fürs Depot. Es wird keine Kursrakete sein, aber es dürfte auch nicht extrem stark fallen, es sei denn, es gibt halt diesen Bewertungsabbau. Aber solange es operativ so weitergeht, sehe ich da auch eher wenig Risiken, dass das wirklich zu diesem Bewertungsabbau kommen sollte.
Genau, und ich finde auch nochmal in dem Punkt kann man nochmal anmerken, wegen dieser Kursrakete. Ich glaube, dass man wirklich erwarten sollte beim Kauf, dass jetzt, ich schreibe schon ein bisschen das Fazit vor, Entschuldigung, aber man soll vielleicht so lange warten, bis die Fusion verdaut ist, würde ich mal sagen. So würde ich es
Ja,
machen.
nee, kann ich dir zustimmen. Insgesamt würde ich sagen, sehen wir es beide so, ist eine spannende Aktie mit einer guten Zukunftsperspektive. Wir haben eine gute Diversifikation, horizontal als auch vertikal. Also die Kunden sind in diversen Industriebereichen aktiv, haben aber auch diverse Größen. Also wir sind bei den kleinen Unternehmen, arbeitet Linde, aber auch bei den größeren Unternehmen und den ganz großen Unternehmen arbeitet Linde mit denen zusammen. Und ja, insgesamt einfach sehr stabile Erträge über Jahre hinweg und wie wir oder wie ich schon sagte, halt ein sehr solider Anker fürs Depot. Genau.
Genau, also was im Bereich Wasserstoff noch auf uns wartet, da lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Ich finde auf jeden Fall diese Investitionen in ITM da sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, dass Linde auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren noch stärker dort investieren wird im Bereich Wasserstoff. Was natürlich dann im Endeffekt dieser Wasserstofftrend oder was sich da ergibt, dann weiß jetzt bis jetzt noch keiner, welche Ausmaße das Ganze annehmen kann. Sehr, sehr schwer vorherzusagen. Aber der Markt, wenn man sich das mal so anschaut, die ganzen Wasserstoffbuden, wie du es immer nennst, Simon, sind ja sehr, sehr gefragt am Aktienmarkt. Und eventuell ist es ja dann so, dass man sagt immer, die Börse denkt voraus. Dann ist es ja dann so, dass jetzt hier doch dann der Wasserstoff sich irgendwann durchsetzt, auch dass es wirkliche Anwendungsfälle gibt vom Wasserstoff. Und dann ist natürlich Linde hier auch nochmal mit einem sehr, sehr schönen Geschäftsfeld dabei, den Wasserstoff. Und genau, also alles in allem wirklich eine sehr, sehr spannende Aktie. Aktuell, wie du gesagt hast, natürlich noch sehr, sehr teuer zu haben. Deswegen würde ich mal sagen, lass uns dem Ganzen doch mal, also ich persönlich würde das Ganze, die Linde jetzt einfach auf meine Watchlist erstmal packen und ich würde folgende Druckpunkte beobachten. Erstmal, was ergibt sich aus der Fusion? Ist die Fusion im Endeffekt, also wir gucken uns mal ins Jahr 2021, das Geschäftsjahr. Hoffentlich ist bis dahin die Fusion einigermaßen verdaut und man kann noch ein bisschen besser vorausschauen. Dann steigen die Umsätze in den Emerging Markets. Das ist bei mir auch nochmal ein Druckpunkt. Das, was du gesagt hast mit dem EBIT, ist bei mir auch nochmal ein Druckpunkt. Schaue ich mir an, hey, ist es auch wirklich erfüllt worden, hier diese 6 Milliarden an EBIT geplant für 2021? Genau. Das ist nochmal ein Druckpunkt, den ich mir anschaue. Siehst du noch andere Druckpunkte, die man sich anschauen soll, Simon?
Ja, ansonsten halt einfach nur die Opportunitätskosten, ne? Also, dass man halt einfach bei Air Liquide zum Beispiel einfach viel mehr für sein eingesetztes Kapital bekommt. Und deshalb werde ich mir persönlich Air Liquide auch nochmal genauer anschauen. Und falls man halt jetzt nicht noch so lange warten möchte, ja, dass man diese Fusion unbedingt verdauen will, dann erstmal Air Liquide anschauen, weil die haben halt keine solche Fusion durchgeführt und haben jetzt schon auch sehr aussagekräftige Kennzahlen. Und ja.
Genau, also hast du bei Air Liquide nicht Angst, die sind noch in Frankreich, ne? Wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Ja, genau, die sind in Frankreich ansässig.
Wir haben in Frankreich ja eigentlich ein großes Problem als Investor, die hohe Quellensteuer. Hast du davor große Sorgen oder macht dir das bei der Rendite her? Hast da eher keine Sorgen dabei?
Nee, nicht so wirklich. Also klar, es wirkt sich negativ aus. Ich rechne das auch immer mit ein, also auf die wirkliche Netto-Dividend, also die Netto-Free-Cashflow-Rendite, die ich als Investor bekomme. Weil das muss man natürlich bei seinen Entscheidungen auch immer abwägen. Aber dadurch, dass es halt so viel günstiger ist, ist es insgesamt trotzdem attraktiv. Und wir haben ja nur 2,5 oder 2,7% Dividendenrendite. Also es ist jetzt nicht so, dass die komplette Rendite von der Dividende abhängt, wo die Steuer dann natürlich deutlich stärker ins Gewicht
Okay.
kommen würde. Ja.
Genau, also alles in allem würde ich sagen, Linde, eine sehr, sehr spannende Aktie. Für mich aktuell absolute Watchlist ganz oben, würde ich mal sagen. Man muss auf jeden Fall die Aktie langfristig beobachten, wie wir gerade schon gesagt haben, bestimmte Druckpunkte sich anschauen. Und ja, also wir hoffen natürlich, dass jetzt hier die Analyse gefallen hat, lieber Zuhörer, dass wir dir hier ein spannendes Unternehmen vorstellen konnten mit einem und dass wir auch dir das Geschäftsmodell einigermaßen gut erklären konnten, auch wenn wir beide keine Chemiker sind und von chemischen Prozessen eher wenig verstehen, bis gar nichts. Und ja, aber trotzdem haben wir natürlich uns das Unternehmen angeschaut und auch versucht, das Geschäftsmodell zu verstehen. Und die Finanzen haben wir uns genauer angeschaut. Und ja, lieber Zuhörer, wenn du weitere Informationen möchtest, schau ganz gerne auch mal beim Simon vorbei. Den findest du zum Beispiel bei Instagram unter dem Namen Dividendeneule. Oder der Simon hat auch einen Blog, dividendeneule.de. Da werden wir auch nochmal den Artikel verlinken hier von der Linde-Analyse. Also schaut auch ganz gerne mal in die Shownotes rein und klickt direkt mal auf den Link. Da kommst du direkt auch zu dem Blog vom Simon. Genau, unseren Account Finanzen Parkett gibt es auch auf Instagram ganz neu. Wir haben jetzt unsere beiden Accounts Finanzen Fuchs und Parkett Hirsch zusammengefasst zu dem Finanzen Parkett-Account. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcast-Aufnahme findest du auch auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett. Dort kannst du auch wie immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir die Analyse gefallen hat und wir dich unterhalten konnten, würden wir uns sehr über eine Bewertung oder einen Follow von dir freuen. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.